Darauf habe ich extrem geachtet, also weil der Witz ist ja so alt, das darf mir nicht passieren, das wird mir auch nicht passieren. Nein, das wird niemals. Und das ist richtig gut, nämlich für die Leute, die immer hinten sitzen und versuchen, unaufmerksam zu sein. Freunde, ihr habt keine Chance mehr. Ich kann nämlich jetzt da hinkommen und sagen, aufpassen! Und das werde ich auch machen. Ja, ich brauche ja keine Wurfgeschosse mehr, weil ich ja dann in den Nahkampf gehen kann. Ja, das... Ich weiß nicht, kaum kauft man sich einen Elektrospachtel, wird man nur noch damit aufgezogen. Dabei habe ich selber am wenigsten damit gearbeitet und der Parat am meisten. Bist du da parat? Genau, da der Parat in der hintersten Reihe, das ist eigentlich der Spachtelmeister. Ich bin bloß der Spachtelkäufer und er ist dann der Spachtelmeister. Ich habe gerade an so eine Bibelstelle gedacht im Lobpreis, deswegen bin ich mit den Folien manchmal durcheinander gekommen. Das lag nicht an Unaufmerksamkeit, sondern einfach nur daran, dass ich so sehr auf den Herrn gehört habe, dass ich nicht mehr darauf achten konnte, ob man die Folien weitermachen musste. Ich weiß leider auch gar nicht, wo die steht, weil ich keine ganze Bibel mit habe, sondern bloß den Römerbrief bis Offenbarung. Ich dachte mir, das muss ja auch mal reichen. Wenn wir die drauf haben, dann haben wir ja schon die halbe Miete. Und ich weiß nicht genau, wo es steht. Also jedenfalls irgendwann kommen die Juden und sie sagen, wir wollen Jesus sehen. Oder wie die alten Bibelübersetzungen das so ganz oft sagen, wir wollen Jesum sehen. Das ist dann wörtlich aus dem Griechischen übersetzt. Und es gibt eine nette Geschichte, also finde ich jedenfalls nett, irgendwie zu dem Vers. Und zwar habe ich ja hin und wieder mal von dem Hermann Zeiss aus Solingen erzählt, der da ein Prediger war und Evangelist und super viele Wunder erlebt hat in seinem Dienst, bis er dann 1958 gestorben ist. Und er hatte immer so ein, ja, Tagebuch ist zu viel, er hatte irgendwie so einen Wochenkalender wie so ein Philofax, das man ja heute irgendwie überall kaufen kann, und schrieb also über jeden Tag einen Bibelvers, den er in der Nacht gekriegt hat oder morgen beim Beten oder wie auch immer er darauf gekommen ist. Und am Tag seines Todes stand dann eben über dem Kalender, wir wollen Jesum sehen. Und das ist ja dann der Wunsch, der auch wirklich in Erfüllung gegangen ist an dem Tag. Und ich habe mich irgendwie gefragt, was meine ich eigentlich damit, wenn ich bete, und ich bete das ziemlich oft, Gott, ich will dich sehen. Ist ja so ein Phrasengebet schon fast, oder es betet ja wahrscheinlich fast jeder. Und ich glaube, dass wir ganz oft uns gar nicht Gedanken darüber machen, was das denn eigentlich heißt und wie ich will Gott sehen. Also wir meinen selbstverständlich nicht damit, Gott, ich begehre abberufen zu werden in die Ewigkeit, um da dich dann jetzt von Angesicht zu sehen. Und ich selber habe das früher eigentlich immer so gebetet, weil ich dachte, ich würde gerne Jesus hier auf der Welt begegnen. Weißt du, du gehst so um eine Ecke rum, gar nichts Böses denkend und auf einmal, gut, steht ja auch nichts Böses vor dir, und auf einmal steht Jesus selber vor dir und irgendwie erkennst du ihn und du weißt, wer es ist, Jesus. Oder ich dachte manchmal auch, es würde mir ja schon reichen, wenn ich Jesus so in meinen Gedanken sehe, so beim Beten auf einmal so ein inneres Bild habe, wie Jesus vor mir steht mit Dornenkrone und irgendetwas macht und ich habe so das Gefühl seiner Gegenwart irgendwie ganz doll. Und ich habe jetzt so festgestellt, mittlerweile hat sich das für mich total gedreht. Ich möchte gar nicht gerne Jesus in meinen Träumen und Gedanken sehen, sondern das, was ich bete, wenn ich sage, Gott, ich will dich sehen, ist eigentlich, ich will sehen, was du in der Welt machst. Ich will sehen, was du um mich rum machst. Mir reicht das nicht, irgendwie ein Bild zu haben, das übermorgen dann wieder verblasst ist und ich kann mich nicht daran erinnern, sondern ich möchte irgendwie gerne Gott auf eine indirekte Weise, könnte man fast sagen, sehen. Nämlich ich möchte sehen, wie das er Leute anrührt und dass man auf einmal so eine Spur von Segen in ihrem Leben sieht, wo vorher keine da war. Oder dass er in das Leben von jemandem reingeht und das Leben dreht sich auf einmal um 180 Grad und der Mensch verändert sich total und du kannst sagen, das kann nur Gott gemacht haben. Ist unmöglich, dass das irgendeine menschliche Ursache hatte. Das ist allein möglich, wenn Jesus Christus in das Leben eines Menschen tritt. Also das ist das, was ich meine, wenn ich bete, irgendwie, dass ich Jesus sehen will. Ich möchte sehen, dass er wirkt auf eine Weise, die ich mir nicht mehr nur einbilden oder einreden kann, sondern wo das richtig handfest ist. Das wäre nicht möglich ohne Gott. Und ich werde heute eigentlich über was ganz anderes predigen, aber trotzdem hat das auch irgendwie etwas damit zu tun, nämlich dass wir darauf angewiesen sind, dass etwas, das eigentlich unsichtbar ist, was man nicht sehen kann, was man nicht anfassen kann, was man mit seinen natürlichen Sinnen nicht reinkriegt, was man nicht schmecken kann und riechen und was auch sonst man so an Sinnen noch hat, ich will die jetzt nicht alle aufzählen, weil ich die wahrscheinlich durcheinander bringen würde, aber was man nicht auf diese Weise wahrnehmen kann, wie das sichtbar werden kann, damit man trotzdem eine Erkenntnis darüber hat und weiß, was es ist. Und es hat immer noch mit unserem Thema zu tun, wo wir schon ziemlich lange mit beschäftigt sind. Wer weiß, worüber ich hier seit Jahren predige? Ja, genau, über Gnade, also über Gnade und über Jesus und über die Bibel. Und nicht über 35 Minuten, ja. Aber die letzte Zeit ging es ja dann doch verstärkt um das Thema Sünde. Und ich würde gerne damit weitermachen und noch so ein paar Grundlagen euch darüber geben, was denn eigentlich Sünde ist. Jetzt habe ich so lange darüber geredet, dass eigentlich schon ganz natürlich eine Frage aufgekommen ist, die mir dauernd gestellt wurde. Nämlich, was ist denn eigentlich Sünde? Und ich hatte jetzt im Internet so eine kleine Diskussion auf meinem Blog, da geht es ja auch manchmal heiß her. Und da war jetzt so ein Gespräch darüber, ob man eigentlich das Wort Sünde verwenden kann oder ob das so ein Wort ist, das kein Mensch versteht. Und ich war so der Meinung, dass es eigentlich ein Wort ist, das man sehr gut verwenden kann, das in den Medien total präsent ist und wo jeder zumindest so eine Vorstellung von hat, was es ungefähr ist. Ne, man redet zum Beispiel vom Umweltsünder. Das ist so ein Wort, das ist dauernd in der Zeitung. Und ein Umweltsünder ist jemand, der seinen Müll im Wald entsorgt und damit in das Ökosystem eingreift und zu Umweltzerstörung führt. Und da hast du diesen Aspekt drin, dass Sünde etwas ist, was kaputt macht. Oder man redet vom Verkehrssünder. Das sind meistens Leute wie du und ich, nur halt mit dem Unterschied, dass die sich erwischen lassen dabei, wenn sie zu schnell fahren. Was uns natürlich niemals passieren würde, weil wir einfach wissen, wo die Blitzen stehen. Na, und der Verkehrssünder, der ist jemand, der bricht ein Gesetz. Da ist deutsches Recht, Straßenverkehrsordnung, und da steht ein Schild und da steht 50 drauf und der fährt aber 250. Dann ist das jemand, der ein Gesetz gebrochen hat. Oder dann gibt es so eine beliebte Eissorte. Na, ich kein Eis esse, weiß ich nicht genau, wie die schmeckt, aber die ist nach den 7 Todsünden benannt. Jedenfalls gerade so eine aktuelle Reihe davon. Gibt's die noch? Ach cool. Mit wem haben die Ja, kann ich ja jetzt nicht sagen, dass das von Magnum war, das wäre ja fast Schleichwerbung. mit wem haben die einen Stress gekriegt? Mit wem haben die einen Stress gekriegt, dass die das einstellen mussten? Mit Gott selber. Die Hälfte des Vorstandes ist vom Blitz beim Kacken getroffen worden. Ach so, Entschuldigung, du bist so weit weg. Ich habe nur gesehen, dass deine Lippen sich bewegen und ich dachte, du würdest in Sprachen beten. Nee, dann sag noch mal. Ist ja gut, prominente Christen können so viel Druck ausüben, dass Werbung rauskommt. Das ist ja mal richtig gut. Ja. Ja, und das Eis hat auch nicht geschmeckt. Ja, jedenfalls, also was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass ja das auch schon wieder so in der Definition eigentlich von Sünde drin ist. Es ist etwas Verführerisches. Es ist etwas, was im Mund zerschmilzt. Es ist etwas, was ein kurzfristiges Gefühl des Wohlbehagens ausdrückt, aber langfristig fürchterlich dick macht, wenn man es nur isst. Und halt auch dieses verführerische Element von Sünde. Und ich möchte heute mal über einen Römerbrief reden, habe ich letztes Mal auch schon gemacht. Und da so zwei Sachen zur Sünde sagen und halt auch eine Sache, was Sünde nicht ist. Also es kommt jetzt gar nicht so eine positive Definition, sondern es kommt erstmal, was es nicht ist. Und ich glaube, das wird euch vielleicht so ein bisschen überraschen und das würde mich freuen. Römer 5, Vers 12 bis 14, ich lese das erstmal der Komik halber aus der Elberfelder Bibel vor. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Sünde wird aber nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz da ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Also muss ich gestehen, habe ich total lange dran rumgenagt und fand das super, super schwer zu verstehen, was Paulus hier jetzt so genau meint, was ja auch hin und wieder im Römerbrief der Fall ist, dass er sich nicht so klar ausdrückt, wie ich das machen würde, wenn ich den Brief geschrieben hätte, aber mich hat ja keiner gefragt. Und deswegen möchte ich es mal aus einer erklärenden Bibelübersetzung vorlesen, die ich neulich entdeckt habe. Schon mal gesagt, so meine wichtigsten Kontakte kriege ich übers Internet und auch Manfred Roth, der das hier geschrieben hat, Römerbrief bis Offenbarung, habe ich übers Internet kennengelernt. Ist ein Schweizer, macht aber nichts, das kriegt man hier im Text nicht so mit. Und er ist Pastor und Bibelschullehrer und ist dabei, das Neue Testament zu übersetzen. Und das ist jetzt quasi so der erste Band. Ich hoffe, dass jetzt auch nochmal die Evangelien und die Apostelgeschichte kommen. Und er sagt, folgender Vergleich erklärt es. So wie durch einen Menschen die Sünde Eingang in die Welt gefunden hat und durch die Sünde der Tod. Ebenso ist auch der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen und ist also über alle gekommen, die gesündigt hatten. Denn bis das Gesetz kam, war zwar bereits Sünde in der Welt, aber Sünde wird nicht als solche angerechnet, solange kein Gesetz da ist, das sie verbietet. Dennoch führte der Tod sein königliches Regime in der Zeit von Adam bis Mose auch über diejenigen, die nicht in derselben ursächlichen Weise gesündigt hatten wie Adam. Wir sehen hier beispielhaft die weitreichende Konsequenz der Handlung eines Menschen. Das ist ja immer so eine Sache, da wird ganz viel drüber geredet und diskutiert, was ist denn eigentlich so mit dem Gesetz des Alten Testamentes und da sind so viele Gebote drin und das klingt so sehr verbietend teilweise, sodass viele Christen eigentlich ein sehr negatives Verhältnis haben zu weiten Teilen des Alten Testamentes und der ganzen Sache damit, glaube ich, nicht gerecht werden. Da ich ja jetzt sehe, würde ich doch gerne mal mit Handzeichen bitten, wer von euch würde sagen, dass das dritte Buch Mose dein Lieblingsbuch der Bibel ist? Oh Mann, das hätte ich ja nicht gedacht, das sind ja fast alle, dann bin ich ja fast der Einzige, bei dem das nicht so ist. Nee, es zeigt doch keiner auf. Tja, das wundert mich überhaupt nicht. Und ich möchte eigentlich heute gerne auch mal so eine kleine Lanze brechen für das Gesetz des Alten Testamentes und zeigen, wie das Gott im Alten Testament auch immer noch ein liebevoller Gott gewesen ist. Da der hat sich nicht im Jahr 0 ungefähr geändert oder 30, weil es glaube ich Jesus gekreuzigt worden. Also hat er sich nicht auf einmal irgendwie voll geändert, sondern es ist auch im Alten Testament ein liebender Gott gewesen. Und es gab auch im Alten Testament natürlich göttliche Gnade. Und es ist nicht so irgendwie, dass Gott in irgendeiner Weise schizophren war und sich jetzt zum Guten gewandelt hätte, kaum dass Jesus gestorben ist, aber dass vorher irgendwie alles Kokolores gewesen ist und man das Gesetz irgendwie eigentlich per se ablehnen muss und sagen muss, das ist ganz, ganz böse, da reden wir nicht drüber, beschäftigen uns nicht zwischendurch atmen, nicht vergessen, da beschäftigen wir uns nicht mit und müssen das ja auch gar nicht machen, also sondern einfach gerne mal irgendwie mächtig zeigen, dass es gar nicht irgendwie so schlimm ist und dass einiges wie von dem, was da ist, natürlich auch echt super, super positiv ist. Das Erste, was das Gesetz macht, ist, es offenbart Sünde. Es war von Adam bis zum Gesetz, gab es schon die Sünde. Das sind ein Zeitraum von mehreren hundert Jahren, so nach biblischer Zeitrechnung. Ich finde das immer schwer, genau rauszufinden, wie das war. Aber Adam hatte gesündigt, der Mensch ist aus dem Paradies rausgeflogen. Und bis dahin, bis dann Mose kam und das Gesetz von Gott bekommen hat, ist einiges an Zeit vergangen. Und man wusste eigentlich nicht hundertprozentig, was denn jetzt Sünde ist. Aber man hat trotzdem darunter gelitten, dass Sünde in der Welt war. durch die Sünde ist der Tod gekommen und die Menschen sind gestorben. Und es ist natürlich nicht nur körperlicher Tod damit gemeint, sondern es ist auch irgendwie diese Beziehungsschwierigkeit mit Gott, dass man mit Gott nicht im Reinen ist. Es sind so diese ganzen kleinen Arten von Tod auch dabei, dass man sich irgendwie innerlich tot fühlt, dass viele Katastrophen in der Welt passieren, dass Krankheit da ist, dass dieser ganze Bereich von Zerfall da ist und dass alles irgendwie schon damals da war, worunter wir auch jetzt leiden und was unsere Welt so maßgeblich prägt. Es war zwar noch kein Gesetz da, aber es war Sünde da. Und das ist ein total wesentlicher Punkt meines Erachtens, weil es zeigt, dass Sünde und Gesetz zwar gleichzeitig vorkommen können, aber dass es durchaus möglich ist, dass Sünde da ist, ohne dass das Gesetz da war. Und ganz oft hat man ja so eine recht einfache Definition von Sünde, dass es Sünde ist, Gottes Gebote zu übertreten. Und dass halt einfach nur alle Sünde ist, wo du weißt, dass Gott das nicht gemacht haben möchte, dass Sünde das ist, was man im Alten oder Neuen Testament liest, was an Gottes Gesetz da ist. Und wenn man das übertritt, dann ist das Sünde. Und der Punkt, den Paulus hier eigentlich rüberbringt, ist so, ja, das ist nicht ganz falsch, aber es ist auch nicht hundertprozentig richtig, denn auch bevor Gott sich in irgendeiner Weise im Gesetz offenbart hat, in einer Zeit, in der es kein Gebot gab, nicht mal für dieses eine Gebot, das Adam hatte, auch in dieser Zeit gab es schon Sünde. Und das beruhigt mich sehr, weil das nämlich so einer gesetzlichen Theologie ziemlich den Riegel vorschiebt. Und weil das heißt, dass alle unsere Gebote und Gesetze, die wir teilweise im Gemeindeleben haben und da zu etablieren versuchen, dass das schon ein ganz guter Maßstab sein kann, wenn es ordentlich anhand des Wortes Gottes passiert, aber dass man nicht vereinfachend sagen kann, dass es nur Sünde ist, wenn man irgendein bekanntes Gebot übertritt. Und was ja ganz oft der Fall ist, ist, dass es ja kulturell sehr verschieden gesehen wird, was denn eigentlich Sünde ist. Oder was man als Christ auf gar keinen Fall tun darf, das unterscheidet sich von Gemeinde zu Gemeinde teilweise extrem. Ich habe euch das bestimmt schon mal erzählt, also als ich Christ geworden bin, bin ich in eine Gemeinde reingekommen, in der es also für Männer Sünde war, lange Haare zu tragen, in der es Sünde war, Punkmusik zu hören, in der es Sünde war, eine kaputte Hose zu haben und in der es auch eine ganz schlimme Sünde war, schwarze Kleidung zu tragen. Und wenn man jetzt hier mal fragen würde, mache ich jetzt mal nicht, aber einfach mal so die Frage, ist es Sünde, schwarze Kleidung zu tragen, würde wahrscheinlich jeder sagen, auf keinen Fall. Also außer natürlich Thomas Heidgress, der ständig die Sünde der Rebellion begeht, möchte ich mal eben so sagen. Da, Zustimmung von höchster Ebene. Also je nachdem, so kulturell kann das super unterschiedlich sein, was denn so diese Gebote sind, die wir bringen. Und was man in einer Gemeinde oder in einer Glaubensrichtung, Bekenntnisrichtung tun darf, kann total unterschiedlich sein von dem, was woanders ist. Und eigentlich muss man das alles mit sehr, sehr großer Vorsicht behandeln und muss sagen, ja, es gibt Sünde und die kann es auch völlig außerhalb des Gesetzes geben. Es kann sein, wie das etwas Sünde ist, wo es kein Gebot geben gibt, kein menschliches Gebot, nichts, was in der Gemeinde gelehrt wird. Und es kann trotzdem Sünde sein, auch ohne, dass man etwas davon weiß. Und so der nächste interessante Punkt eigentlich ist daran, dass Sünde tödlich ist, auch wenn kein Gesetz da ist. Trotzdem hat Sünde Konsequenzen, egal ob du davon weißt, dass es Sünde ist oder ob du es nicht weißt, es hat Konsequenzen. Und deswegen ist das, was Gott macht, eine total gnädige Sache. Er sieht, meine Menschen leben in dieser Welt, in die sie nie hätten hineinkommen dürfen. Eigentlich waren wir dafür gemacht, im Paradies zu leben, in einer richtig guten Umwelt. Und jetzt sind wir nicht mehr da. Und Gott sieht, wie wir leiden unter der Sünde, wir leiden unter den Folgen von Sünde. Er sieht Krankheit, er sieht Tod, er sieht Mord und Totschlag und alles. Er sieht diese ganzen schrecklichen Dinge und weiß aber auch, dass wir aus uns keine Möglichkeit hatten, irgendetwas dagegen zu tun. Und so kommt er und gibt das Gesetz, um Sünde zu offenbaren, damit man wenigstens eine Maßschnur hat, eine Richtung, wo man weiß, okay, das ist Sünde. Vorher war es alles total beliebig und man konnte es nicht genau sagen. Und Gott bringt eine Offenbarung da rein, um den Menschen zu helfen und ihnen wenigstens zu zeigen, was ihr Feind eigentlich ist, wogegen sie kämpfen. Ich habe ein Buch gelesen neulich, das ging über Galileo Galilei, so ein Typ aus dem Mittelalter, der so ein paar Sachen erfunden hat und ganz viel in die Sterne geguckt hat. Und in dem Buch ging es auch um Pest, also er lebte auch zur Zeit einer größeren Pestepidemie und das hatte mich total interessiert. Dann habe ich mal nachgeguckt, so Geschichte der Pest mir angeschaut und bin sehr, sehr froh, dass es die Pest nicht mehr gibt. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass in Italien innerhalb von 3 Jahren es 25 Millionen Pesttote gab. Habe danach noch gelesen, dass es in England so eine Zeit gegeben hat von 1500 bis 1520, wo die Bevölkerung um 60% zurückgegangen ist infolge dieser hoch ansteckenden und völlig tödlichen Krankheit. Wenn ihr es mal vorstellt, so 60%, irgendwie, das ist echt enorm, das sind 2/3 ungefähr. Das ist, wenn man jetzt so durchzählen würde, würde ich nicht machen, weil das so ein bisschen makaber ist und weil ich dich auch gar nicht kenne. Sie euch erstmal so ein bisschen umsetzen, damit ich auch immer die richtigen erwische. Aber wenn du dir das vorstellst, das ist echt eine riesengroße Masse. Und das total Traurige daran ist, man konnte die Pest eigentlich total leicht eindämmen. Pest wird übertragen über Ratten, also man hätte die Rattenprobleme in der Stadt unter die Füße kriegen müssen und mit guten Quarantäneregelungen, dass man jetzt Pestkranke auch wirklich isoliert und nicht gemeinsame Gottesdienste macht mit Gesunden und Kranken, also teilweise riesengroße Gottesdienste, wo natürlich Ansteckung ohne Ende passiert ist. Also wenn man schon diese beiden Regeln beachtet hätte, ganz einfache Regeln, wären wahrscheinlich viele Leute nicht an der Pest gestorben. Und das ist das, was Gott gemacht hat. Er hat gesehen, irgendwie die Welt ist in den Fängen einer total tödlichen Krankheit, etwas richtig Gefährliches. Und keiner weiß, was es ist. Und keiner weiß, was man dagegen machen kann. Also kommt Gott und gibt eine Art Handbuch raus und sagt, das und das und das und das ist Sünde. Und Folgendes könnt ihr dagegen machen. Und das ist erstmal irgendwie das, der Hintergedanke, mit dem das Gesetz gegeben ist. Es ist nicht da, um Leuten irgendeinen Spaß zu verderben, sondern es war da, um eine gefährliche Krankheit an ihrer weiteren Ausbreitung zu hindern und damit eine absolut gnädige Sache von Gott. Und das Zweite, was das Gesetz tut, Paulus sagt irgendwie, dass wo kein Gesetz da ist, da wird Sünde nicht zugerechnet. Das ist ein ganz allgemeine juristische Grundlage, die es eigentlich in allen Ländern gibt, außer vielleicht in so ein paar Bananenrepubliken, wo ich gar nicht in Urlaub hinfahren möchte. Aber so das Normale ist eigentlich, etwas ist so lange erlaubt, bis es ausdrücklich verboten ist. Und solange es kein Gesetz gab, hätte niemand einen Menschen dafür schuldig sprechen können, dass er diese tödliche Krankheit weitergibt. Solange kein Maßstab da ist, hätte nicht mal irgendwie Gott selber sagen können, kommen können und sagen können, das, was du machst, ist nicht in Ordnung, weil einfach die Offenbarung dafür gefehlt hat. Und es war wichtig, das Gesetz zu geben, damit Gott überhaupt die Möglichkeit hat, Menschen zu überführen und damit überhaupt die Möglichkeit hat, irgendwann im Gericht Menschen schuldig zu sprechen. Denn er hätte es nicht machen können, wenn nicht klar gewesen ist, was denn eigentlich falsch ist. Ich glaube, das würde auch hier menschlich jeder irgendwie genauso nachvollziehen. Es ist total ungerecht, dich für irgendetwas zu verurteilen, von dem überhaupt nicht bekannt war, dass das gefährlich ist oder dass man das nicht machen darf. Das wäre total ungerecht. Es gibt in Deutschland ein Gesetz, da haben hoffentlich hier von unserem Sonntagpublikum wenige Leute bisher Probleme mit gehabt. Das ist das Betäubungsmittelgesetz, das BTMG. Und das regelt den Verkauf, den Besitz und den Konsum von Substanzen. Normalerweise von Substanzen, die dazu führen, dass das Partyverhalten des Menschen sich verändert und dass man Spaß hat. Also ist das Drogengesetz oder früher hieß das Opiumgesetz. Und ich habe was total Kurioses rausgefunden, nämlich es gibt ja das Heroin. Eine sehr gefährliche Droge, wo jedes Jahr sehr viele Leute dran sterben. Und das ist ja irgendwann 1800 irgendwas hier ganz in der Gegend entwickelt worden, nämlich in den Bayerwerken. Und ich habe dann auch mal ein bisschen danach gegoogelt und habe so ein Foto gefunden von einem Fläschchen Heroin, wo dann halt noch ganz groß der Bayer-Schriftzug drauf war und der Hinweis, dass der Markenname geschützt ist. Und in der Packungsbeilage heißt es dann also tatsächlich, dass das als Hustensaft auch verwendet worden ist und nicht süchtig machend ist. Also Heroin war der nicht süchtig machende Bestandteil von Hustensäften. Es ist schon etwas skurril. Und da hat man natürlich so mit der Zeit gemerkt, dass das nicht so ganz stimmt, dass man darauf sehr hängen bleiben kann. Irgendwann ist dann auch erst erfunden worden, dass man das Zeug spritzen kann und anders einnehmen und dass man fürchterlich breit werden kann davon. Und dann taucht natürlich irgendwann auch die ersten Drogentoten auf. Und trotzdem hat es bis 1971 gedauert, bis das Zeug verboten war. Und ich weiß nicht, wie viele Leute bis 1971 daran gestorben sind, aber du konntest nicht dafür verurteilt werden, wenn du es verkaufst oder besitzt oder einnimmst. Also du hättest bis 1971, hättest du mit dem ganzen Kofferraum voll Heroin durch die Gegend fahren können. Und jeder weiß, das ist total gefährlich, aber es hätte kein Gericht der Welt hätte dich schuldig sprechen können dafür, dass du es besitzt, weil es einfach noch nicht verboten war. Und das ist das extrem Wichtige, was das Gesetz macht. Es stellt es unter Strafe und sagt, es gibt Sachen, die darfst du nicht mehr machen. Da ist Gott total gegen. Es ist voll gefährlich, das zu machen und es muss eingedämmt werden. Und es ist kein Spaß, das weiterzumachen, sondern es ist verboten. Es kann Konsequenzen haben in deinem jetzigen Leben und es kann sogar Konsequenzen haben für die Ewigkeit, weil es Dinge sind, gegen die Gott absolut ist. Also was das Gesetz da getan hat, ist, es hat eine Bemessungsgrundlage dafür geschaffen, was man als Mensch tun darf und was nicht. Und das wird dann gleich noch durch das Strafgesetz in Israel ja auch dann sehr deutlich, dass es wirklich dann auch rechtliche Konsequenzen hat. Da war ja auch Todesstrafe irgendwie noch sehr, sehr üblich. Also es war auch da schon eigentlich in der normalen Welt nicht möglich, damit durchzukommen, weil es einfach Strafen gab irgendwie für bestimmte Sachen, die im Gesetz gestanden haben, sodass man es da schon hautnah mitgekriegt hat. Es gibt etwas, das darf man wirklich nicht und da stehen sogar Strafen drauf. Jetzt möchte ich nicht ganz so negativ aufhören, wobei ich eigentlich das Gefühl habe, dass ihr gar nicht negativ drauf seid, oder? Ja. Ja, dann kann ich einfach eigentlich aufhören und meinen dritten Punkt dann gar nicht machen, wenn ihr sowieso gut drauf seid. Ich mache den trotzdem noch. Das war jetzt eigentlich so ein bisschen wie Fishing for Compliments. Ne? Ich hatte eigentlich jetzt gehofft, dass die Reaktion ist, doch, dritter Punkt. Aber das war nicht. Ihr habt da... Ja, wir müssen alle noch in diese Räumlichkeiten reinwachsen und so. Und irgendwann in ein paar Wochen, da verlange ich das dann auch von euch. Und da wird das unter Strafe gestellt, nicht zu klatschen und nicht dritter Punkt zu rufen. Dritter Punkt. Ja, okay, ich rede ja irgendwie jetzt schon total schnell. Und so. Ich bin so ein bisschen gestolpert über das, was die Elberfelder sagt, dass der Tod über alle gekommen ist, die nicht gesündigt haben, in der Gleichheit der Übertretung Adams. Und das, was der große Unterschied war zwischen dem, was Adam gemacht hat und den Menschen zwischen Mose und Gott, war, dass Adam und Eva ein Gebot hatten von Gott. Und es war nur ein einziges. Sie haben den ganzen Garten und sie können machen, was sie wollen in dem Garten und können von allem essen. Aber Gott sagt, in der Mitte ist ein Baum, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und von dem Baum dürft ihr nicht essen. Und wenn ihr doch davon esst, dann werdet ihr etwas völlig Neues erfahren. Nämlich es wird Tod in euer Leben hineinkommen. Es wird etwas kommen, was noch nie da gewesen ist. Und wir kennen die Geschichte alle. Adam und Eva essen davon. Und dann kommt es zum ersten Beziehungsbruch in der Geschichte der Menschheit und Gottes. Und es wird total faszinierend, finde ich, beschrieben. Also ich liebe den Schöpfungsbericht sowieso total. Also es gibt eigentlich kaum etwas in der Bibel, was ich mehr mag als den Schöpfungsbericht, weil eigentlich das ganze Evangelium bereits auf den ersten zwei Seiten der Bibel zusammengefasst ist. Adam isst von dieser Frucht, was auch immer es war. Es war vermutlich kein Apfel, auch wenn das überall in der Werbung so suggeriert wird. Es ist einfach nur von der Frucht die Rede. Ich schätze, es war eine Banane, weil die Dinge einfach so fies schmecken, dass normalerweise sowieso kein vernünftiger Mensch das essen würde. Aber Adam isst davon und dann heißt es, dass Gott im Abendwind in seinen Garten kommt und er sucht den Menschen. Er sucht den, mit dem er immer Gemeinschaft hatte. Und er ruft in den Garten hinein, Mensch, wo bist du? Und kommt keine Antwort. Und Gott geht ein Stück weiter und ruft, Mensch, wo bist du? Immer noch keine Antwort. Und Gott geht vermutlich eine ganze Weile durch den Garten und überall, wo er ist, ruft er wieder, hey Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Und irgendwann kommt diese Antwort von Adam Und er sagt, hier bin ich, aber ich bin nackig und deswegen habe ich mich vor dir versteckt. Und dann sagt Gott, okay, woher weißt du, dass du nackt bist? Aha, du hast von dem Baum gegessen. Und was Gott da macht, ist eigentlich etwas total Abgefahrenes. Wenn du dir vorstellst, Gott stellt eine Frage. Gott, von dem wir annehmen, dass er allwissend ist und allgegenwärtig, kommt in seinen Garten und fragt, Adam, wo bist du? Und wenn man das so ein bisschen drüber nachdenkt, kommt es eigentlich total unlogisch vor. Es kann ja nicht sein, dass Gott nicht wusste, wo Adam ist. Dann wäre er ja nicht allwissend. Es kann auch nicht sein, dass er nicht wusste, wo Adam ist, denn dann wäre er ja auch nicht allgegenwärtig. Wenn er überall ist, dann muss er ja auch bei Adam sein eigentlich. Sonst wäre das ja so ein logischer Kurzschluss. Error, Error, Error. Und ich meine, dass Gott da nicht eine Frage gestellt hat, weil er es nicht wusste, sondern dass Gott mit der Frage Adam darauf stoßen wollte, dass er selber erkennt, was mit ihm passiert ist und dass er selber super weit von Gott entfernt ist. Und das ist Evangelium pur. Und das ist das irgendwie, was wir eigentlich als Botschaft haben. Unsere Botschaft an die Welt ist nicht, hört auf zu sündigen, da kommt nur Scheiße bei raus. Sondern unsere Botschaft an die Welt ist eigentlich, ihr habt euch total verlaufen, aber Gott ist da und er ruft und er will mit jedem Gemeinschaft haben. Und er stellt diese gleiche Frage auch heute immer noch jedem von uns. Wo bist du eigentlich, Mensch? Und die Antwort darauf ist völlig entscheidend, nämlich dass wir erkennen, dadurch, dass Gott uns ruft, wir haben gerade keine Gemeinschaft mit Gott. Wir sind ganz weit von ihm entfernt. Wir sind in einem Teil des Gartens, wo er nicht ist. Wir sind an einem Punkt im Leben angekommen, wo wir niemals hin wollten. Und abgefahren ist, dass diese Stelle nicht nur ganz am Anfang der Bibel steht, sondern fast genau das Gleiche steht dann auch ganz am Ende der Bibel. Nämlich Offenbarung 3, Vers 20, wo es heißt von Jesus, siehe, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Und wenn jemand die Tür aufmacht, so komme ich rein und wir werden Gemeinschaft miteinander haben. Es ist also eine Angebot, das eben Menschen gilt. Dass Gott mit Sicherheit und wie auch heute noch mit so jedem Menschen kommt und sagt, hey, ich stehe vor der Tür, mach doch auf. Oder dass er fragt, hey, wo bist du? Warum haben wir nichts miteinander zu tun? Warum hörst du meine Stimme nicht? Warum bin ich nicht in deinem Leben? Und warum machst du irgendwie solche Sachen? Und das ist die Botschaft, die wir haben. Und da möchte ich uns gerne nochmal irgendwie drauf stoßen, dass wir etwas total Positives haben. Nämlich, dass das, was wir eigentlich für die Welt haben, ist die Einladung Gottes, hineinzukommen und das Leben umzukrempeln und es völlig positiv zu verändern. Und auch wenn wir hier so viel über Sünde reden, dann hat es immer irgendwie etwas damit zu tun, dass wir erkennen, wo etwas falsch ist und damit auch wissen, dass Gott vor der Tür steht und gerne reinkommen möchte und bei uns aufräumen will. Und das ist eigentlich alles, was ich euch gerne heute mitgeben will. Und ich möchte gerne noch kurz beten am Ende und denke mal irgendwie, dass Gott auch vielleicht so den einen oder anderen Lebensbereich von einigen hier anspricht und sagt, hey, du hast dich da total verlaufen. Du bist irgendwo ganz anders als ich. Wir sind überhaupt nicht auf derselben Seite, auch wenn wir eigentlich Freunde sind. Aber so dieser Bereich ist doch ein bisschen komisch. Und dass du dann nochmal Gottes Einladung auch hörst, die Tür aufzumachen, dass er reinkommen kann, dass er Veränderung schenken kann da. Und ja, dass alles da sich zum Besten wendet. Das habe ich so schon gesagt, das brauche ich ja gar nicht mehr beten. Na gut. Als Pastor wird man ja quasi fürs Beten bezahlt. Halleluja. Oh Jesus, ich danke dir für das Wort Gottes, Herr. Gott, ich danke dir, dass da so viele tiefe Dinge drinstehen und dass es so auferbaulich ist. Und dass doch irgendwie das, was du sagst, eigentlich immer völlig anders ist als das, was wir so natürlicherweise verstehen würden. Gott, ich bitte dich, dass du uns den Kopf gerade rückst. Ja, dass du uns zeigst, dass auch ein Gesetz echt aus Liebe gegeben werden kann. Dass du kein böser Gott bist, Herr, dass du nicht unser Schlechtes willst, sondern dass du nur unser Bestes willst. Herr, ich danke dir dafür, dass du wirklich vor der Tür stehst und dass du anklopfst und dass du in unseren Wald hineinrufst, Herr, und dass du uns in unsere Umstände das zeigen willst, wo wir drinstehen. Und Heiliger Geist, ich sage, das ist deine Gemeinde hier und du darfst das voll gerne machen, Herr. Du kannst wirken hier, wie du möchtest. Hauptsache ist, dass du wirkst. Vater, ich bitte dich auch für jeden, der im Umkreis unserer Gemeinde ist und noch nicht angefangen hat, mit dir zu leben und der da noch Unklarheiten oder Unsicherheiten hat. Vater, bitte ich dich, dass er jetzt in der nächsten Zeit deine Stimme hört und dass er hört, wie du ihn rufst und sagst, hey, wo bist du, Mensch? Und dass dann auch diese Erkenntnis kommt, die durch das Gebot kommen kann. Und dass er weiß, er ist völlig woanders. Gott, wir wollen wirklich diese Stadt hier für dich erreichen. Wir wollen Remscheid rocken und Umgebung auch gerne. Wir wollen, dass viele Menschen dich kennenlernen. Und dass viele Menschen dich als Heiland und Erlöser kennenlernen, bevor sie dich irgendwann als Richter erleben müssen. In Jesu Namen bitte ich das, Herr. Amen. Gut, wenn ihr noch persönlich Gebet wollt, Judith hat sich ja gerade vorgestellt, ihr wisst noch, wie sie aussah, dann sprecht sie doch am besten an, die betet sehr, sehr gerne mit euch. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich hoffe, dass ich viele von euch unter der Woche hier sehen werde, mit einem Freudel in der Hand oder am Hammer oder am Bohrer oder so. Aber das würde mich sehr freuen. Wobei ich euch auch bitte, diese Werkzeuge nur einzusetzen, wenn wir euch sagen, wo, und nicht, dass jetzt nachher überall Löcher sind oder so. Ne? Das wäre echt ärgerlich. Ja, ciao, schönes Wochenende. Ja.